Herr Professor Lornig, viele Krebspatienten leben heute deutlich länger trotz oder eben auch mit ihrer Erkrankung als noch vor 10 oder 20 Jahren. Welche Faktoren haben denn dazu beigetragen, dass bei vielen Krebsarten in den letzten Jahren größere Erfolge in der Therapie zu verzeichnen waren?
Das sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Das eine ist, dass wir die Krebserkrankungen biologisch besser verstehen. Und der andere Faktor ist, dass die krebsbehandelnden Disziplinen besser zusammenarbeiten. Zu beiden eine kurze Erörterung. Eine Krebserkrankung biologisch besser verstehen heißt für uns, wir verstehen besser, wo wir eine Krebserkrankung empfindlich treffen können. Wenn wir verstehen, wie, wir nennen das molekular, eine Krebserkrankung aufgebaut ist, dann haben wir auch die Möglichkeit, Medikamente einzusetzen, die die Krebserkrankung dort trifft, wo sie am verwundbarsten und am empfindlichsten ist. So bildlich vorgestellt könnte man sagen, erstmal ist eine Krebserkrankung wie eine schwere Tür, die in den Angeln liegt, und wenn Sie mit Füßen dagegen treten oder wenn Sie sich dagegen stemmen, dann geht die Tür nicht auf. Wenn Sie aber wissen, wo das Schloss ist und den entsprechenden Schlüssel dafür haben, dann kriegen Sie eben die Tür doch auf. Und so ist es im Moment in der Krebsmedizin auch. Wir haben zumindest für manche Erkrankungen mittlerweile sehr geeignete Medikamente, die wie ein Schlüssel das Schloss öffnen können. Aber wir müssen natürlich die Erkrankung erst so untersuchen können mit sogenannter molekularer Diagnostik, müssen wissen, wo wir nachschauen, damit wir diese Schlüssel einsetzen können. Und das bringt viele Erkrankungen mittlerweile in einen viel, viel besser behandelbaren Zustand. Und das Zweite, was ich gesagt habe, ist die Zusammenarbeit der Disziplinen. Wir nennen das Interdisziplinarität. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass der Internist, der Chirurg, der Strahlentherapeut sich abstimmen mit ihren Konzepten aufeinander, auch gemeinsam die Behandlung in Studien weiterentwickeln. Und das führt zu erheblich besseren Ergebnissen, als wenn nur eine Fachdisziplin ihr Potenzial nutzt.
Kann man denn sagen, bei welchen Krebsarten die Therapiefortschritte am größten sind?
Es sind sehr viele. Man könnte Beispiele nennen. Wir sehen zum Beispiel, dass das Lungenkarzinom, das wäre so eine verschlossene, schwere Tür, gegen die wir noch vor wenigen Jahren ausschließlich mit Chemotherapien angerannt sind oder Operationen durchgeführt haben, die häufig dann doch nicht zum Erfolg und zu Rückfällen geführt haben, dass sich da enorme Fortschritte getan haben. Wir verstehen die Erkrankung molekular besser. Wir haben jetzt erste im Einsatz befindliche zielgerichtete Medikamente, die zum Teil viel schneller zu einer Symptomlinderung führen können, die die Erkrankungen länger im Schach halten können, selbst dann, wenn Metastasen aufgetreten sind. Das ist ein Beispiel für Fortschritte. Oder Interdisziplinarität. Da haben wir das Beispiel des Enddarmkrebses, auch eine häufige gefährliche Tumorerkrankung, in der wir mittlerweile eben genau aufeinander abgestimmten Zusammenspiel zwischen Bestrahlung, gleichzeitig gegebener Chemotherapie, dann Operation, dann nochmal Chemotherapie deutlich bessere Kontrollen über die Erkrankung erreichen, als es noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall gewesen wäre. Und das ist wirklich nachweislich in Studien so. Also da sind Fortschritte jetzt nicht nur in Entwicklung, sondern da haben sie schon stattgefunden.
Und mit dieser Entwicklung hat sich sicherlich ja auch das Therapiemanagement oder die langfristige Behandlung von Krebspatienten geändert. Welchen Einfluss haben denn die längeren Überlebenszeiten vieler Tumorpatienten auf die Therapiekonzepte?
Es sind vielfältige Einflüsse. Wir haben viele Patienten in der Betreuung, die wir Monate, teilweise auch jahrelang betreuen und zwar aktiv betreuen, nicht nur alle 3 Monate sehen, sondern wirklich regelmäßig sehen unter laufenden Krebsbehandlungen haben. Das setzt eine enorme Flexibilität auch voraus. Wir machen zwar am Anfang einer solchen Behandlung, gerade auch wenn die Diagnose gestellt wurde, einen klaren Plan, wir legen eine beste Strategie fest, aber mit der Chronifizierung der Erkrankung müssen wir flexibel und handlungsfähig sein. Und ein Punkt, den ich auch für ganz wichtig erachte, die Mitbestimmung des Patienten spielt natürlich auch in einem solchen chronischen Krankheitsverlauf eine enorme Rolle. Es ist nicht ein Ärztegremium, was darüber entscheidet, was mit dem Patienten zu geschehen hat. Wir treffen Empfehlungen, aber es ist die Mitbestimmung des Patienten, der Anteil daran hat, wie er auch seine Erkrankung behandelt sehen möchte, welche Eingriffe er in sein Leben akzeptieren möchte, welche er vielleicht gerade nicht akzeptieren möchte. Das sind alles Dinge, die sehr im Wandel sind und das spüren wir. Wir behandeln wirklich viele Patienten, mittlerweile deutlich länger. Und es ist aber auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis, diese Behandlung über viele Jahre auch gemeinsam mit dem Patienten zu gestalten.
Wenn die Patienten jetzt über viele Jahre behandelt werden, dann rückt natürlich auch für die das Thema Lebensqualität viel stärker in den Fokus, nicht nur das Überleben. Ja. Was hat sich denn da in den letzten Jahren getan? Also gerade die Verträglichkeit von Therapien ist ja für Patienten sehr wichtig, die Behandlung von Nebenwirkungen. Gibt es da Neuerungen?
Wir wissen sehr genau, dass die Kontrolle über die Krebserkrankung ein ganz wichtiger Punkt für die Lebensqualität ist. Konkret gesprochen, wenn die Erkrankung aktiv ist, wenn sie Symptome macht, dann ist die Lebensqualität nicht gut. Es gibt klare Zusammenhänge. Je mehr Beschwerden ein Patient hat, je mehr Symptome bestehen, desto schlechter ist die Lebensqualität. Klare Untersuchungen dazu. Insofern ist eines unserer vordringlichsten Ziele immer, wir haben immer im Blick, dass was wir tun soll, auch die Lebenszeit verlängern, das wünschen Patienten, aber wir haben immer ganz stark im Blick, dass die Symptome weitestgehend kontrolliert sein sollen. Also Schmerzen oder Luftnot oder Verdauungsstörungen. Vielzahl von Symptomen, die Krebserkrankungen machen können, müssen bei uns immer im Blick sein. Insofern richten wir all das, was wir tun, seien es nun gegen den Krebs gerichtete Therapien oder auch sogenannte unterstützende, supportive Therapien, immer dahingehend aus, dass die Symptomkontrolle möglichst vollständig ist. Aus meiner Sicht der allerwichtigste Punkt für die Lebensqualität. Und Sie haben aber auch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen. Natürlich können die Behandlungsmaßnahmen, die wir haben, Medikamente, Strahlentherapie, auch Operationen, können für sich Nebenwirkungen hervorrufen, die zur Belastung werden können. Viele Patienten sind bereit, ein gewisses Ausmaß an Nebenwirkungen zu tolerieren, solange die Behandlung hilft und ihre Erkrankung im Schach hält. Aber es gibt da natürliche Grenzen und die müssen wir beachten. Und mit vielen Medikamenten, die wir einsetzen, Chemotherapien, aber auch neuere Therapien, sind leider auch eine Vielzahl von Nebenwirkungen vergesellschaftet. Auch dagegen haben wir zum Teil Mittel und Möglichkeiten, diese Nebenwirkungen zu kontrollieren. Wir müssen aber auch immer streng darauf achten, dass das, was wir Patienten empfehlen und tatsächlich im Alltag geben, in einem vernünftigen Verhältnis zu dem steht, was wir erreichen können. Und da lernen wir, glaube ich, auch im Moment dazu. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben Anfang dieses Jahres eine Empfehlung der sogenannten amerikanischen Krebsgesellschaft, American Society of Clinical Oncology, über die wichtigsten Dinge, die in der onkologischen Behandlung beachtet werden sollten, als Publikation bekommen. Und eine dieser Forderungen, die ja sehr vernünftig von Expertengremien herausgegeben wurde, lautete, nicht unnötig nebenwirkungsreiche Therapien einsetzen, dort, wo Ziele auch mit milderen Therapien erreicht werden können. Ich glaube, das ist für viele von uns Selbstverständlichkeit. Wir müssen es aber immer wieder für uns vor Augen halten, dass wir nicht unnötig Nebenwirkungen erzeugen. Das muss im richtigen Verhältnis stehen.
Wenn die Patienten jetzt dann das akute Stadium überwunden haben, wieder zu Kräften kommen, dann möchten sie ja auch häufig selbst aktiv werden, wieder ihr Leben in die Hand nehmen und einfach ihre Lebensqualität selbst verbessern. Was können denn Patienten selbst zur Verbesserung der Lebensqualität tun?
Erstmal ist es eine sehr, sehr individuelle Frage und Entscheidung, die immer mit dem Patienten besprochen werden muss. Es gibt kein generelles Konzept, das ich sagen könnte, man muss dieses oder jenes tun, damit die Lebensqualität stimmt. Denn da spielen persönliche Ziele im Leben und persönliche Werte und Präferenzen die entscheidende Rolle. Aber damit sind wir eigentlich schon beim Punkt, wenn man als Arzt einem Patienten helfen will, zur Lebensqualität zurückzufinden, sollte man ihm erstmal helfen, seine Präferenzen zu definieren, sich Gedanken darüber zu machen, was sind die Funktionen, was sind die Dinge, die ich am stärksten wieder erreichen will und darauf auch gezielt hinzuarbeiten. Für mich hat sich so generell herausgestellt, dass Patienten, die eine gewisse Selbstbestimmung erreichen, die nicht das Gefühl haben, sie sind jetzt völlig abhängig von einem Medizinsystem, sich leichter tun. Das geht los mit dem offenen Umgang mit der Situation innerhalb der Familie oder mit Freunden, vielleicht sogar im beruflichen Umfeld, dass die Krebserkrankung, ich sage mal, angenommen wird, akzeptiert. akzeptiert wird, ein Teil des Lebens wird, kann sehr helfen, dass man leichter damit umgehen kann. Und dabei brauchen viele Patienten auch Unterstützung. Es gibt die Möglichkeiten der psychologischen Unterstützung. Die Psycho-Onkologie ist ein mittlerweile auch in Deutschland weit fortentwickeltes Fach mit vielen sehr, sehr kompetenten Ansprechpartnern, mindestens an den großen Krebszentren, vielleicht nicht immer ganz flächendeckend, da sind sicher noch Defizite. Aber ich empfehle es schon Patienten auch sehr, psychische Beratungsangebote, auch Behandlungsangebote wahrzunehmen, um eine Akzeptanz der Krankheit zu erzielen, mit dem Ziel, dass man offener damit umgehen kann. Mein Appell an der Stelle wäre, die Präferenzen definieren mit dem Patienten und die Patienten zu ermuntern, dass sie sich psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, dass offene Gespräche mit dem Arzt oder mit Spezialisten in der Palliativmedizin, wenn notwendig, geführt werden, über die Behandlungs- und Hilfsangebote, die es gibt.
Das sind ja insgesamt schon wirklich sehr positive Aussichten und Entwicklungen, die Sie da skizziert haben. Herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten.
Gerne geschehen.